Endlich, endlich ist es wieder soweit. Ihr habt lange gewartet, nämlich genau eine Woche. Ich habe auch lange gewartet, allerdings eher auf den Frühling, der jetzt so langsam, zögerlich auch endlich eintrifft. Draußen sieht es jetzt leider richtig furchtbar aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man rausguckt, dann wird man eigentlich nur deprimiert, weil es so grau und traurig und nass und bäh aussieht. Da hilft es vielleicht, wenn ihr euch mit einem Kopfhörer und eurem Device irgendwo hinkrümelt und ein bisschen Podcast hört, ein bisschen von dem Kurier des Zaren hört, denn jetzt geht's ja weiter. Ich habe nochmal mir das durchgelesen, also ganz normal Wikipedia, was war Jules Verne eigentlich für eine Type? Der war eigentlich der Sohn eines Anwalts und hatte eigentlich auch selber Anwalt werden sollen. Und dann ist er irgendwie abgekommen vom Weg und hat angefangen zu schreiben, hat immer mehr geschrieben, hat dann irgendwann erkannt, dass Abenteuerromane für Kinder irgendwie sein Ding sind. Und dann hat er sehr, sehr, sehr erfolgreich diese Geschichten geschrieben. Und ich weiß nicht genau, ob wer alles noch die anderen Romane von ihm kennt. Ich kenne nicht so sehr viele. Ich weiß zum Beispiel die Geschichte von den 80 Tagen um die Welt oder natürlich auch 20.000 Meilen unter dem Meer. Oder, weiß jetzt nicht mehr, was mir noch, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein. Aber also es waren eine ganze Menge, die sehr erfolgreich waren und die sicherlich auch viele junge Menschen geprägt haben, weil sie ihnen Abenteuerlust eingeimpft haben, weil sie einfach gezeigt haben, was alles möglich ist. Und hier dieses Abenteuer mit dem Spionageroman auch noch dabei. Also war schon damals auch ein ziemlicher Wirker. Genau, wir fangen jetzt an oder wir machen weiter mit dem 11. Teil, die beiden Journalisten, Alcide Jolivet, der Franzose, und Harry Blunt, der Engländer, sind jetzt freigekommen. Sie haben einfach den Bösi Ivan Ogarev gefragt, ob er sie freilässt. Und da hat er gesagt, ja, kommt, macht euch vom Acker, ihr Pfeifen. Ich will euch nicht mehr sehen hier. Wahrscheinlich wollte er auch die Presse nicht unbedingt dabei haben. Das ist jetzt meine 2026er Meinung. Und es geht weiter. Dass Ivan Ogarev jetzt im Lager war, bedeutete für Michael natürlich eine große Gefahr. Denn wie leicht konnte er von seinem verhassten Gegner gesehen werden. Dann aber würde Ogarev in ihm sicherlich den Reisenden wiedererkennen, mit dem er den Zusammenstoß auf der Poststation gehabt hatte. Trotzdem musste der Kurier froh sein, dass der Oberst endlich im Lager war, denn er wusste, dass es nun weitergehen werde, weiter nach Tomsk und damit seinem Ziele näher. Er sagte sich, dass hinter der Stadt die Gelegenheit zur Flucht günstiger sein würde als hier, wo es im rückwärtigen Frontgebiet von so viel herumstreifenden Soldaten nur so wimmelte. Noch 3 Tage Geduld, dann bin ich frei. 3 Tage dauerte der Marsch, den die Gefangenen durch die Steppe bis nach Tomsk zurücklegen mussten. Die beiden Reporter hatten sich Pferde besorgt und waren vorausgeritten. Für die gut ausgerüsteten Tataren und die berittenen Bewacher bedeuteten diese 150 Werst auch keine großen Schwierigkeiten. Aber viele der Gefangenen waren diesen Strapazen nicht mehr gewachsen. Sie blieben am Wegrand liegen. Im Zuge der Gefangenen schleppte sich auch eine Frau dahin, die sich wunderbar in ihr schweres Schicksal zu finden wusste. Keine Klage kam ihr über die Lippen. Niemals ließ sie sich die Anstrengungen anmerken. Auch, dass sie ständig von Zangara, der Zigeunerin, beobachtet wurde, schien sie nicht zu bemerken. Oder kümmerte es die alte Frau nicht? Unter ihren Leidensgefährten war auch ein junges Mädchen, das ihr oft zur Seite stand. Auch ihm war nicht anzumerken, wie sehr es unter den entsetzlichen Peinigungen litt. Lange war zwischen den beiden kein Wort gefallen, denn Marfa Strogoff war die Hilfsbereitschaft des Mädchens fast verdächtig erschienen. Aber mit der Zeit schwand ihr Argwohn. Nadja Fedor, denn sie war es, entgalt durch ihre Fürsorge, ohne es zu wissen, die Hilfe, die Michael Strogoff ihr geleistet hatte. Aber wie war es Nadja ergangen? Nach dem Überfall auf die Fähre hatten die Tataren sie nach Omsk geschleppt. Unendlich schwer bedrückte sie der vermeintliche Tod ihres treuen Begleiters und der Gedanke, nun vielleicht für immer von ihrem Vater getrennt zu sein. Stets stand ihr das Bild vor Augen, wie Strogoff in den Fluten des Stromes unterging. Unaufhörlich zermarterte sie sich das Hirn, was es mit dem schmachvollen Auftritt in der Poststation auf sich gehabt haben mochte. Welches war der Grund dafür, dass ihr Reisegefährte die furchtbare Beleidigung so stillschweigend hingenommen hatte? Was waren das für Pflichten, denen er folgte? Ach, könnte ich ihn rächen, dachte sie oft mit heißem Herzen. Und hätte sie gewusst, um welche Pflicht es sich handelte, so hätte sie keinen Augenblick gezögert, den Auftrag für ihn durchzuführen, für ihn, der wie ein Bruder für sie eingetreten war. Dass Nadja sich so zu der älteren Frau hingezogen fühlte, lag wohl in der unerschütterlichen Ausgeglichenheit, die die Frau allen Qualen und Strapazen gegenüber zeigte. Wie konnte sie sich nur so über alle Entbehrungen hinwegsetzen? Nadja war überzeugt, dass die Ältere an einem ähnlichen Kummer litt wie sie selber, und das stärkte ihr Mitgefühl. So half sie der tapferen Frau in der selbstverständlichsten Weise, wie sie konnte, half ihr bei der Zuteilung des Essens, dass sie nicht beiseite gedrängt wurde, und half ihr auf dem beschwerlichen Marsch, dass sie nicht zurückblieb und dadurch die Knute zu spüren bekam. Von ihrem eigenen Schicksal sprachen die beiden Leidensgefährtinnen in diesen schweren Tagen nicht. Beide hatten an den schrecklichen Ereignissen zu tragen. Aber allmählich wuchs Nadjas Vertrauen zu der bewunderungswürdigen älteren Frau immer mehr. Und so wagte sie, von dem zu sprechen, was sie so sehr belastete. Ohne etwas zu verheimlichen, berichtete sie von ihrer Reise quer durch das weite Land, von ihrem treuen Begleiter, dem Kaufmann Korpanow, und von seiner brüderlichen Hilfsbereitschaft und von dem schrecklichen Abenteuer, bei dem er ihrer Meinung nach den Tod gefunden hatte. Voller Aufmerksamkeit hörte Marfa Strogoff zu. »Nikolas Korpanow?« fragte sie dann. »Erzähl mir mehr von ihm.« Sie wollte alles wissen, was Nadja von jenem Mann zu berichten wusste, und fragte immer von Neuem. Hieß er auch wirklich Nikolaus Korpanow? Wollte sie noch wissen. Mit dem Instinkt der Mutter ahnte sie schon die Wahrheit. Nur ein Mensch konnte solche Unerschrockenheit zeigen und zugleich solche Zärtlichkeit und Fürsorge. Aufmerksam hörte die Alte auch von der Szene in Ischim, wo Nadjas Reisegefährte mit dem brutalen Fremden zusammengeraten war und sich schweigend die unwürdige Behandlung hatte gefallen lassen. »Haben Sie damals diesen Nikolaus Korpanow verachtet?« fragte Marfa Strogoff erregt. »Oh nein, ich habe ihn bewundert. Niemals mehr als gerade in diesem Augenblick. Und dabei habe ich ihn doch nicht verstanden.« Marfa Strogoff schwieg eine Weile. Schließlich fragte sie, »Er war groß?« Das junge Mädchen nickte. »Und er sah gut aus? So reden Sie doch, liebe Tochter!« Nadja wurde über und über rot. »Sehr gut sah er aus«, sagte sie dann leise. Die alte Frau konnte sich vor Erregung kaum fassen. »Hat er mit Ihnen denn nie von seiner Mutter gesprochen?« »Aber sicher, von ihr wie auch von seinem verstorbenen Vater. Seine Mutter wohnt in Omsk. Er verehrte sie sehr.« Da war's mit der Selbstbeherrschung der älteren Frau zu Ende. »Sie sprechen von meinem Sohn«, rief sie unter Tränen. »Ja, das war mein Sohn.« In inniger Rührung umarmte sie das junge Mädchen. Nadja war fassungslos. »Warum hat er mich denn nicht in Omsk aufgesucht?«, fragte die Alte schließlich. »Er durfte ja nicht. Er hatte Gründe, unerkannt zu bleiben. Es war irgendein Geheimnis. Es ging für ihn um Ehre und um Pflicht«, sagte Nadja. Marfa Strogoff saß in tiefem Sinnen. Diese Worte ihrer jungen Leidensgefährtin nahmen ihr die letzten Zweifel. Nadjas Begleiter war ihr Michael, der in geheimem Kurierauftrag durch das feindliche Gebiet reiste und seine Mutter um dieser Pflicht willen verleugnen musste.
»Ach, mein tapferer Junge«, dachte Marfa, zutiefst gerührt. »Keine Folter soll mir das Geständnis abzwingen, dass du es warst, den ich in Omsk gesehen habe.«
Sie hätte Nadja für all ihre aufopfernde Hilfsbereitschaft danken, ihr sagen können, dass ihr Reisegefährte nicht den Tod in den Fluten des Irtisch gefunden hatte und dass sie selber ihn noch ein paar Tage später gesehen und gesprochen hatte. Aber sie bezwang sich. Noch durfte sie nicht sprechen. »Geben Sie die Hoffnung nicht auf«, sagte sie tröstend zu Nadja. »Eines Tages hat auch diese schwere Leidenszeit ein Ende. Dann dürfen Sie Ihren Vater wiedersehen. Und vielleicht ist auch der, der Sie Schwester nannte, noch am Leben. Gottes Wege sind unerforschlich. Der Mensch darf die Hoffnung niemals aufgeben.« »Und wir geben natürlich auch nicht auf, aber wir gehen in das nächste Kapitel und das heißt »Das gnadenlose Verhör«. Wow. Nadja war dem Schicksal dankbar, dass sie der leidgeprüften Marfa ein wenig für das danken konnte, was ihr Sohn auf der Reise für sie getan hatte. Die beiden ahnten nicht, was sich in Kolivan ereignet hatte und dass Michael gemeinsam mit ihnen als Gefangener nach Tomsk geführt wurde. Tausende von Gefangenen umfassten diese beiden Transporte, die vom Emir und von Ivan Ogarev geführt wurden. Russen und Sibirier, Frauen, Kinder und Greise. Einige, die für gefährlich galten, waren aneinander gebunden. Frauen sah man, die an die Sattelknöpfe gebunden waren und erbarmungslos mitgeschleift wurden. Wie Vieh wurden die Gefangenen behandelt. Wer das Tempo nicht mithalten konnte, stürzte und blieb liegen. So war es also nicht gegeben, dass die beiden Haufen sich vermischten. Und das bedeutete, dass Michael Strogoff, der zu den Gefangenen von Kolivan gehörte, keinerlei Verbindung mit den anderen bekam. Er konnte daher nicht ahnen, dass seine Mutter und Nadja sich in dem großen Gefangenentransport befanden. Unter unsäglichen Qualen, von der Knute der Begleitmannschaft angetrieben, schleppten sich die unglücklichen Gefangenen den endlosen Weg quer durch die Steppe. 150 Kilometer in glühender Sonne. Wasser gab es nicht. Und mit brutaler Gewalt drängten die Soldaten auf Eile. Es war ein grausames Martyrium. Michael Strogoff half, wo er konnte. An Flucht dachte er vorläufig nicht. Er wusste, dass er hier im Schutze des Emirs am sichersten seinem Ziel näher kam. Bis Tomsk wollte er warten. Am Abend des 15. August stand der Gefangenentransport mit seinen kläglichen Resten noch ungefähr 30 Werst von Tomsk entfernt. Die armen Menschen bekamen Erlaubnis, sich dort an den Ufern des Flusses Tom zu lagern. Der Emir wollte seinen Einmarsch in Tomsk mit großem Pomp feiern lassen. Ivan Ogarev würde ihm dann mit der Nachhut und dem Gefangenentransport folgen. Die Gefangenen waren dem Verschmachten nahe und hatten sich gierig ans Wasser gedrängt. In dichten Reihen standen und lagen sie am Ufer, um den quälenden Durst endlich zu löschen. Längst war die Sonne untergegangen, als endlich Nadja und Marfa an das erquickende Wasser herankamen. Ganz ermattet beugte die alte Frau sich übers Wasser. Nadja half ihr schöpfen und hielt ihr die vollen Hände an die Lippen. Erst dann dachte sie daran, ihren eigenen, brennenden Durst zu befriedigen.
Es ist, als ob neues Leben durch mich hindurchflösse, sagte die tapfere Martha leise, als die beiden sich endlich vom Ufer abwandten. Nadja nickte und blickte in die Runde. Plötzlich stieß sie einen Schrei aus. War das ein Geist, der sich ihr da zeigte? Dort im Dämmerlicht, nur wenige Schritte vor ihr, stand jener Mann, jener Nikolaus Kopanow, der ihr auf der Reise treuer Begleiter gewesen war. Nein, ein Irrtum war ganz unmöglich. Michael Strogoff war bei Nadjas Aufschrei zusammengezuckt. Sofort aber hatte er sich wieder in der Gewalt. Kein Wort kam über seine Lippen, das ihn hätte verraten können. Keine Bewegung. Natürlich hatte er Nadja und auch seine alte Mutter sofort erkannt. Nur mit übermenschlicher Gewalt bezwang er sich. Langsam wandte er sich um und ging davon. Unwillkürlich wollte Nadja auf ihn zustürzen, aber Martha hatte sie blitzschnell gefasst und packte ihre Hand. »Bleib hier, meine Tochter«, zischte sie ihr zu. »Aber er ist es doch«, stieß Nadja hervor. »Er lebt! Er lebt!«
»Ja, das ist mein Sohn Michael. Und du siehst, Nadja, dass ich mich auch zur Ruhe zwinge. Tu du das auch, mein Kind.«
Michael Strogoff fühlte sich in einem bitteren Konflikt. Seine Mutter war hier, Nadja war hier. Das Schicksal hatte sie in ihrem Unglück zusammengeführt. Ob Nadja nun wusste, wer er war? Nein, denn er hatte gesehen, wie seine tapfere Mutter sie zurückhielt. Immer wieder war Strogoff in dieser langen Nacht nahe daran, zu seiner Mutter und zu Nadja zu eilen. Er kämpfte einen schweren Kampf mit sich selbst. Aber er dachte wieder an seinen Schwur, den er dem Zaren geleistet hat, und er wusste, was er riskierte. So sehr ihn auch das Herz zu Mutter und zu Nadja zog, Michael Strogoff blieb standhaft. »Wären wir doch erst in Tomsk«, ging es ihm immer wieder durch den Kopf. Dort wollte er fliehen, in die Steppe hinaus, und zwar ohne die beiden Frauen noch einmal zu sehen, denen sein ganzes Denken galt. Michael Strogoff ahnte nicht, dass die Zigeunerin Zangara, Ogarevs Spionin, jeden Schritt seiner Mutter zu beobachten suchte. Und so war ihr auch die Szene am Flussufer nicht entgangen. Sie sah, wie Martha hastig ihre junge Begleiterin zurückhielt, und sie sah das Aufleuchten in den Augen der Alten. Zwar hatte Zangara nicht mehr feststellen können, wem die Bewegungen galten, aber für sie gab es keinerlei Zweifel. Ohne Zeit damit zu verlieren, den Mann aufzuspüren, verließ sie darum in aller Eile den Lagerplatz der Gefangenen und eilte zum Zeltquartier, wo der Stab des Oberbefehlshabers rastete. Es war für sie nicht schwer, bei Iwan Ogarev vorgelassen zu werden. »Was führt dich zu mir, Zangara?« fragte er hart. »Martha Strogoffs Sohn ist hier im Lager.« »Als Gefangener?« »Als Gefangener.« Wilder Triumph zuckte über Ogarevs Miene.
»Ich werde ihn.«
Doch Zangara unterbrach ihn böse. »Was willst du denn, wo du ihn doch noch gar nicht kennst?«
»Aber du kennst ihn doch, Zangara. Du hast ihn doch gesehen.«
»Eben nicht. Aber ich habe gesehen, wie seine Mutter sich durch eine Bewegung verriet.«
»Und wenn du dich getäuscht hast?«
»Ich habe mich nicht getäuscht.«
»Zangara, du weißt genau, was mir daran liegt, diesen Kurier zu schnappen, denn ich bin sicher, dass er hochwichtige Nachrichten für den Großfürsten bei sich führt. Gelingt dem Kurier seine Warnung, sind all meine Bemühungen vergeblich. Dann werde ich es nie schaffen, das Vertrauen des Großfürsten zu erringen. Und das brauche ich, um Irkutsk in unsere Gewalt zu bringen.«
Iwan Ogarev war voller Erregung bei dem Gedanken, den Kurier des verhassten Zaren zu fassen.
»Irrst du dich auch wirklich nicht, Zangara?«
begann er wieder, und sie schüttelte den Kopf.
»Aber wie sollen wir ihn unter Tausenden von Gefangenen herausfinden?«
fragte Ogarev dann nachdenklich. In den Augen der Zigeunerin funkelte es von wildem Triumph. »Ich kenne ihn nicht, das stimmt. Aber seine Mutter kennt ihn. Wir werden der Alten die Zunge lösen müssen.«
»Ja, die Alte soll sprechen. Morgen soll es geschehen.«
Zangara ging zum Lagerplatz der Gefangenen zurück, fand bald wieder die beiden Frauen und beobachtete sie unauffällig. Weder Marfa noch Nadja konnten schlafen, so erschöpft sie auch waren. Sie fühlten sich wie im Fieber. Michael war am Leben. Er war gefangen, wie sie. Ob Iwan Ogarev davon Kenntnis hatte? Nadja schien es immer noch kaum fassbar, dass der totgeglaubte Freund lebte. Aber Marfa sah weiter. Sie bangte voller Muttersorge um das Schicksal ihres Sohnes. Zangara ließ nichts unversucht. Geschmeidig wie eine Katze machte sie sich an die beiden Frauen heran und lauschte Stunde um Stunde. Ahnten die beiden die Gefahr? Von ihren Lippen kam jedenfalls kein Wort, das sie hätte verraten können. In der Morgenfrühe des nächsten Tages klangen Fanfaren über das Feldlager hin. Im Nu standen die Tataren in Waffen. Verloren in einer Gefangenengruppe stand Michael und sah seinen Todfeind einreiten. Iwan Ogarev hielt mit finsterem Gesicht vor den in Reih und Glied angetretenen Truppen. Zangara huschte an ihm vorbei und gab ihm ein unmerkliches Zeichen, dass sie nichts Neues zu vermelden habe. Er gab einem der Offiziere einen kurzen Befehl und wenige Augenblicke später stürzte sich ein Kommando Soldaten zwischen die Gefangenen, trieb sie mit Knuten und Lanzenstößen an den Lagerzaun und zwang sie anzutreten. Eine vierfache Postenkette machte jedes Entweichen unmöglich. Lastende Stille lag plötzlich über dem ganzen Lager. Auf einen Wink Ogarevs wandte sich Zangara der Gruppe zu, wo Marfa und Nadja standen. Blitzschnell erfasste die alte Sibirierin, was ihr bevorstand.
»Du tust, als ob du mich nicht kennst«, stieß sie hervor. »Was auch eintreten mag und wie hart es auch wird, kein Wort, keine Bewegung. Es geht hier nicht um mich, es geht um ihn.«
Schon stand die Zigeunerin vor ihr.
»Kommt«, sagte sie finster.
Wortlos ließ Marfa Strogoff sich vor Iwan Ogarev führen. Michael, der gar nicht weit entfernt stand, musste gewaltsam die Augen senken, um sich nicht durch das Aufflammen seines Blickes zu verraten.
»Ihr seid Marfa Strogoff«, begann Ogarev das Verhör.
»So ist es«, versetzte sie ruhig.
»Erinnert ihr euch noch daran, was ihr mir vor 3 Tagen in Omsk auf meine Frage geantwortet habt?«
»Ja.«
»So wisst ihr bis heute nicht, dass euer Sohn als Kurier des Zaren durch die Stadt gekommen ist?«
»Nein.«
»Und jener Mann, den ihr damals auf der Poststation als euren Sohn zu erkennen glaubtet, war also nicht euer Sohn?«
»Er war nicht mein Sohn.«
»Und seitdem habt ihr ihn nicht unter den Gefangenen gesehen?«
»Nein.«
»Und wenn ich ihn euch zeigen ließe, würdet ihr ihn erkennen?«
»Nein.« Marfa war unerschütterlich. Dem obersten Ogarev wurde es schwer, an sich zu halten. Man spürte, wie die Wut in ihm hochstieg.
»Hört!«
Er zwang sich dabei zur Ruhe.
»Euer Sohn ist hier im Lager und ihr werdet ihn mir zeigen.«
Die alte Mutter blieb unbeugsam.
»Nein«, stieß sie hervor. »Ich werde jetzt sämtliche Gefangenen an euch vorbeimarschieren lassen. Zeigt ihr mir dann nicht Michael Strogoff. Nachdem wir fanden, so erhaltet ihr mit der Knute genauso viele Hiebe, wie Männer an euch vorbeigeführt wurden.«
Für Iwan Ogarev war es längst klar, dass Drohungen und wohl auch Folter die harte Frau nicht zum Reden zwingen würden. Trotzdem hoffte er auf Erfolg, denn es war doch wohl undenkbar, dass weder Mutter noch Sohn sich bei der Gelegenheit irgendwie verraten würden. Natürlich hätte er auch sämtliche Gefangenen durchsuchen lassen können, aber dabei bestand die Gefahr, dass Strogoff seinen Kurierbrief vorher vernichtete. Gelang ihm dann die Flucht nach Irkutsk, konnte er die Nachricht mündlich überbringen und damit wieder Ogarevs Pläne vereiteln. Einzeln mussten die Gefangenen an der alten Frau vorbei. Marfa hielt sich bewundernswert. Unbeweglich wie eine Statue stand sie da und ließ die Augen gleichgültig über die Männer gleiten, die an ihr vorbeizogen. Und ich glaube, wir müssen hier mal aufhören. Ich kann mir vorstellen, ihr habt eure Hände schon um das Kissen gekrampft. Es ist auch wirklich sehr, sehr spannend. Aber ich kann euch nicht mehr zumuten heute. Ich glaube, ihr müsst jetzt euch mal ein bisschen erholen. Und ich natürlich auch. Und ich wünsche euch einen super schönen, total verregneten, trotzdem super schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.